Es könnte noch ein bisschen mehr sein. Tatsächlich ein Aufruf an alle Studierenden. Hinterfragen Sie doch mehr.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Wir, Bianca und Steffen, freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt.
Wir haben für euch wieder spannende Forschung aus dem Nordwesten dabei und werfen einen Blick auf die Menschen hinter der Forschung.
Heute bei uns zu Gast ist Anja Willmann, Professorin für Konstruieren, Energie und Gebäudetechnik an der Jade-Hochschule. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, wie Gebäude klimaneutral gebaut bzw. umgebaut werden können. Liebe Anja, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Herzlich willkommen auch von mir. Und wir fangen erstmal an, ein bisschen etwas über dich zu erfahren. Du hast nämlich nach der Schule erstmal eine Ausbildung zur Raumausstatterin gemacht und im Anschluss dann Architektur studiert. Wolltest du erst Geld verdienen oder wie bist du so zu diesem Weg gekommen?
Tatsächlich wollte ich gerne Innenarchitektur studieren und war nicht so ganz sicher, ob es das Richtige ist. Und mein Vater ist Sattler, es liegt also nahe, also die hat das ganze Handwerk. Und da habe ich gedacht, ich fange mal mit der Raumausstatterlehre an und dann sehe ich weiter.
Okay, und als Innenausstatterin hast du dann aber tatsächlich nie gearbeitet, sondern hast dich dann für ein Architekturstudium entschieden. Wie kam es denn dazu?
Ja, nach der Lehre stand tatsächlich noch der Wunsch, Innenarchitektur zu studieren. Ich hatte schon mal mit Architektur geliebäugelt, habe mich aber nicht an den Hochbau getraut. Und hatte gedacht, wenn ich so ein bisschen mehr Rahmenbedingungen habe, ist das einfacher. Musste diverse Praktika im Vorfeld absolvieren. Jetzt komme ich aus Mecklenburg, mitten vom Land. Da gibt es nicht so viele Innenarchitekturbüros. Also habe ich Alternativpraktikum beim Architekten gemacht. Und es hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich mir überlegt habe, ach, dann gucke ich mir jetzt doch mal Architektur an. Und habe dann angefangen, an der Hochschule Wismar Architektur zu studieren.
Und in Wismar bist du aber auch dann da nicht geblieben, sondern du hast sehr, sehr viele weitere Stationen dann im Laufe deines Studiums gehabt, unter anderem Liechtenstein und auch Oxford. Wenn du die, ist wahrscheinlich etwas unfair jetzt, Wismar mit Oxford und wahrscheinlich warst du in Vaduz in Liechtenstein, das miteinander zu vergleichen, aber wenn du es machen müsstest, was hat dir da jeweils am besten gefallen?
Tatsächlich fand ich es total spannend, immer verschiedene Systeme auszuprobieren. Ich nenne es mal Systeme. Also ich habe in meiner Laufbahn oder im Studium sehr viele Hochschulen von innen gesehen. Und in Wismar hat mir sehr gut gefallen, dass es sehr angewandt war. Ich kam ja aus dem Handwerksberuf. Ich habe im Büro Praktikum gemacht und das setzte sich sofort. Das Studium in Wismar ist ähnlich dem in Oldenburg tatsächlich. Ich habe, seit ich in Oldenburg bin, sehr viele Déjà-vus, was mein eigenes Studium angeht. Und fand es sehr gut, dass es so sehr angewandt war. Man lernt direkt, wie man Pläne erstellt, wie man die Ideen, die man im Kopf hat, umsetzt in Bauprojekte, wie man es dem Handwerker erklärt, wie man mit den Firmen redet, mit den Fachplanern. Das hat mir sehr gut gefallen. Und nach dem Bachelor hatte ich schon so ein bisschen Fernweh, wusste aber nicht so richtig, wohin. Und habe dann, ehrlich gesagt, einen sehr schönen Sommer in Wismar am Strand und in den Bars verbracht und irgendwie verpeilt, mich mal zu kümmern. Und habe den Master in Wismar noch angefangen. Und dann ist ein Studentenpaar, die nach Liechtenstein gehen wollten, dass jemand kurzfristig abgesprungen von den beiden. Und ich bin eingesprungen in den Studentenaustausch und habe ein Erasmus-Semester in Liechtenstein gemacht.
Ja, da muss ich noch mal einmal direkt nachhaken. Ich kenne persönlich niemanden, der aus Liechtenstein kommt oder der schon mal in Liechtenstein war. Gibt es irgendwas, was man über dieses kleine, schöne Land wissen sollte?
Sie sind wahnsinnig herzlich. Also es ist ja nur ein Tal. Es ist irgendwie 16 Kilometer lang und ich glaube 5 breit oder so. Mehr ist es nicht. Man kommt da an. Man hat es als Norddeutscher sehr schwer, die Liechtensteiner zu verstehen am Anfang. Und man ist aber wahnsinnig herzlich aufgenommen. Das Land ist so klein und die Leute sind so offen. Wir haben einen sehr großen internationalen Anteil auch an der Hochschule, dass man sich sofort zu Hause fühlt und sehr willkommen. Man kommt in die Hochschule und es ist sehr witzig, man betritt sie mittig und wenn man sich nach links dreht, studiert man Architektur und wenn man sich nach rechts dreht, studiert man Finanzen. Das ist das, was es in Liechtenstein gibt. Liechtenstein war aber in der Ausbildung schon sehr geprägt von der ganzen Schweizer Architekturszene. Sie haben eine sehr enge Verbindung zur ETH nach Zürich und waren damit sehr viel entwurfsbetonter als die Hochschule in Wismar, die ja sehr angewandt war. Und das hat mir dann sehr gut gefallen. Das war auch einer der Gründe, dann weiter zu gucken, was gibt es noch und wo kann ich meinen Master eventuell fertig machen oder auch machen einfach. Und dann kam das Thema Nachhaltigkeit immer mehr auf. Das war so 2004. Da war das noch eins der neueren Themen. Es hat mir aber schon immer sehr gut gefallen. Es war auch in Wismar sehr stark in die Lehre integriert. Und dafür gab es dann in Oxford einen Master oder so ein kombiniertes Master-Diploma-Angebot, weil das Bildungssystem ein bisschen anders ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war der Grund, nach Oxford zu gehen.
Da hast du dann noch den Master Energy Efficient and Sustainable Building dazu gemacht, bevor es dich dann auch nach Zürich verschlagen hat.
Ja, es gab so ein kombiniertes Programm mit der Nachhaltigkeit, dem Master in Energy Efficient and Sustainable Building. Und das habe ich absolviert. Da hängt noch eine Masterthesis dran und ein bisschen Forschungsarbeit quasi. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und nach 2 Jahren England hatte ich aber das starke Bedürfnis, nach Deutschland zurückzukehren. Ich fühlte mich doch sehr wurzellos in England und habe mich dann sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft beworben und wollte mal gucken, wo ich so lande, was es so gibt. Und bin dann tatsächlich erst mal 4,5 Jahre in Stuttgart gewesen, in einem großen internationalen Architekturbüro und habe da gearbeitet. Da habe ich so tatsächlich Gebäude entworfen und Gebäude gebaut. Und es ist schon ein krasses Gefühl, wenn so die erste Linie, die man aufs Papier zeichnet, plötzlich in Beton gegossen wird. Da überlegt man mal 3-mal, ob man das so richtig gezeichnet hat und ob das alles so stimmt. Das war der Marco Polo Tower in Hamburg. Der hat so geschwungene Balkone, die sich gegen sich selbst verdrehen. Und da überlegt man tatsächlich, ist das jetzt alles so richtig, bevor da noch 18 Etagen draufkommen. Das Büro ist bekannt dafür, dass es sehr nachhaltige Gebäude baut, sich sehr viel mit Auswirkungen der Architektur auf die Umwelt beschäftigt. Und das hat natürlich einfach meinem Schwerpunkt entsprochen, den ich aus dem Studium hatte und meinem Interesse. Ich wollte wissen, wie baut man denn sowas, wie geht das? Und welche Strategien machen diese Gebäude nachhaltig? Und das ist tatsächlich was, was in den Entwürfen immer wieder eingeflossen ist, womit wir uns sehr viel auch beschäftigt haben. Diese auskragenden Balkone sind zum Beispiel ein baulicher Sonnenschutz. Das heißt, der Investor wollte in dem Hochhaus hochwertiges Wohnen verkaufen und möglichst Ganzglasfassaden. Das geht so nicht. Auch in Hamburg überhitzt das dann im Sommer. Und um das zu verhindern, haben wir dann so ein Konzept entwickelt, dass man quasi einen umlaufenden Garten um die Wohnung hat. Also eigentlich eine Terrasse, einen Balkon. Und die werden nach oben immer größer. Das heißt, ich habe in jedem Geschoss auch einen baulichen Sonnenschutz. Wenn die Sonne sehr hoch kommt und damit ja sehr intensiv scheint, dann schützt mich mein Balkon und der schützt meine verglasten Anteile in der Fassade vor Überhitzung. Sowas ist schon immer auch mitgeschwungen und das war auch ein ganz großes Interesse in diesem Büro und auch von mir, weshalb ich da auch wirklich gerne und lange gearbeitet habe.
Genau, danach hat es dich dann nämlich 2011 bis 2016 nach Zürich verschlagen. Und während du noch promoviert hast, hast du dann 2017 bis 2019 schon eine Vertretungsprofessur in Frankfurt übernommen. Was hat dich denn in die Forschung zurückgetrieben?
Ja, genau der Grund, dass wir Gebäude gebaut haben, die Konzepte hatten, die sehr spannend waren. Aber man natürlich in so einem Baubüro, Architekturbüro nicht hinterher monitort. Man guckt nicht, funktioniert es wirklich oder wie gut funktioniert es wirklich? Was könnte man optimieren? Was könnte man fürs nächste Projekt daraus lernen? Oder müsste ich das für eine andere Nutzung vielleicht anpassen? Und das ist was, was mich immer interessiert hat, weshalb ich dann gern zurück wollte in die Forschung und tatsächlich an der ETH Zürich am Lehrstuhl für Architektur und Gebäudesysteme eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle gefunden habe.
Und der Plan ist dann auch weiter aufgegangen, denn seit 2019 bist du jetzt Professorin an der FH hier in Oldenburg und hast jetzt deine Promotion auch fast abgeschlossen. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, Moment, Promotion noch gar nicht abgeschlossen. Ist das was Besonderes in der Architektur, dass man auch ohne Promotion berufen werden kann?
Das ist tatsächlich sehr architekturspezifisch. Architekten bauen ja sehr viel und bauen eigentlich nie das gleiche Gebäude nochmal. Es sei denn, man landet irgendwie im Systembau, im Industriebau oder so. Aber eigentlich ist jedes Gebäude ein Einzelfall. Und weil das so ist und sich dort sehr viele Anforderungen miteinander kombinieren, gilt bei Architekten Bauen als so eine Art Forschung. Also nicht pauschal, aber alle Gebäude eines Architekten heißen sein Werk. Das ist einfach so der Begriff. Und das kann man tatsächlich durchaus oft mit Forschung vergleichen, weil jedes Gebäude Einzellösungen erfordert, individuelle Abstimmungen, individuelle Materialien oft, neue Materialkombinationen. Was ich vorhin erwähnt habe, diese passiven Strategien im Entwurf. Gibt es eine Lichtfuge? Brauche ich besonders viel Tageslicht? Wo kommt das her? Vielleicht liegt meine Gebäudeform oder mein Grundstück ungünstig und ich muss mir was Besonderes einfallen lassen, damit ich auch Tageslicht ins Innere bekomme. Oder ich brauche eine besondere Lüftungsstrategie. So diese Dinge wiederholen sich eigentlich nie bei zwei Gebäuden, weshalb jedes Gebäude mit sehr viel Rechercheaufwand und auch Individualität einfach verbunden ist. Und deshalb ist es bei Architekten gar nicht so selten, dass sie nicht promoviert sind. Es nimmt aber in den letzten Jahren zu, dass man wieder vermehrt forscht in der Architektur, vermehrt auch Dinge hinterfragt, nochmal optimieren möchte, Systeme und Ideen optimieren möchte und deshalb immer mehr auch monitort in die Forschung geht, sich neue Konzepte überlegt und deshalb auch immer mehr Promotionen entstehen.
Ja, was sind da so die Trends im Moment in der Architekturforschung? Wahrscheinlich geht viel in Richtung Klimaneutralität, aber gibt's auch andere Trends?
Das ist mal eine schwere Frage. Ich bin natürlich im Bereich der Klimaneutralität unterwegs und vor allen Dingen der Energiesimulation, thermisch-dynamische Simulationen für Gebäude, sowohl für Neubau als auch für Bestand, ist ein Riesenthema. Wir beschäftigen uns klassischerweise im Studium sehr viel mit Neubau, aber unsere große Herausforderung liegt ja am Bestand. Wir haben sehr viele Bestandsgebäude und auch die müssen wir klimafit kriegen, CO2-neutral bekommen und das ist nicht so einfach.
Darüber werden wir gleich noch weitergehend sprechen, wenn wir in deine Forschung einsteigen. Bevor wir das aber machen, wollen wir natürlich auch bei dir wissen, auf diesen ganzen Wegen, die du beschritten hast bis hierhin, was war denn etwas, was du nicht unbedingt hättest mitnehmen müssen? Also unsere berühmte Frage nach, was war dein größter Fail?
Eine große Lernkurve, die ich tatsächlich hatte, was aber auch ein bisschen dem Zeitgeist entspricht, ist, dass man versucht, mehr auf den Nutzer zu hören. Wenn man aus dem Studium kommt, denkt man sehr oft, man macht ikonische Gebäude. Man will mit den Architekten mithalten, man will anerkannt werden. Aber eigentlich bauen wir für die Menschen im Gebäude. Und die Menschen kommen mit bestimmten Vorstellungen, sie kommen mit bestimmten Wünschen, die nicht immer dem Ideal des Architektendenkens entsprechen. Aber sie müssen dieses Gebäude nutzen, sie müssen darin leben, arbeiten, sollen es verwenden und es soll ihnen tatsächlich täglich irgendwie Gutes tun in dem, was sie darin bewirken. Das ist ein Punkt, der sich sehr geändert hat. Was man so quasi als Fail in den ersten Berufsjahren sehen könnte, dass man versucht hat, auch seinen eigenen Stempel stark aufzudrücken oder zu versuchen, sich ein eigenes Image zu schaffen, was aber irgendwie dann schnell klar war, dass das der falsche Weg ist. Und auch, dass man guckt, wo liegt der Geldbeutel der Nutzer. Also kostengünstiges Bauen. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Es geht nicht darum, immer teuer, immer höher, immer schneller, immer weiter, sondern es geht darum, dass wir den Leuten ermöglichen, ihre Wünsche umzusetzen. Und das sollte natürlich so kostengünstig sein, dass es alle zufriedenstellt am Ende.
Sehr schön. Das ist was mal zum drüber nachdenken. Und während ihr da draußen darüber nachdenken könnt, werden wir jetzt auch zum Nachdenken gebracht, denn es ist natürlich wieder Zeit für unser Fachwort des Tages. Liebe Anja, was hast du uns für ein Fachwort heute mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht das adaptive Komfortmodell.
Das adaptive Komfortmodell beschreibt, dass wenn man eine Simulation macht, zum Beispiel zum Wärmehaushalt eines Hauses, und feststellt, so und so wollen wir das machen. Und dann aber, wenn es 5 Jahre später gebaut ist, feststellt, ach Mist, der Komfort des Nutzers, der da drin wohnt, ist gar nicht so hoch, das müssen wir adaptieren. Dann geht man zurück ans Zeichenbrett und muss nochmal von vorne anfangen, beziehungsweise versucht, mit kleinen Änderungen den Komfort wiederherzustellen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich fürchte, dass das ziemlich schwierig ist bei Gebäuden, die ja schon stehen. Deswegen würde ich sagen, man versucht das von Anfang an mitzudenken, dass das Haus natürlich adaptiv oder vielleicht auch ja, intelligent, smart ist, wie auch immer man das nennen will. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, wie viel Technik es eigentlich überhaupt braucht in so einem Haus. Aber dass genau diese Anpassungsfähigkeit des Hauses, im einfachsten Fall, dass ich an der Decke irgendwelche Vorhänge oder Jalousien zuziehen können, automatisch, dass das natürlich für mehr Komfort sorgt.
Also die Reaktion des Hauses auf die Umwelt, damit der Komfort innen drin besser wird?
Genau, das ist das Gleiche in schöner ausgedrückt. Okay, das klingt direkt viel professioneller.
Mal gucken, ob es auch richtiger klingt. Wahrscheinlich ist beides falsch.
Das würde uns jetzt stark wundern, wenn da was von falsch wäre.
Das ist eine sehr schöne Idee, die ihr da habt. Leider hat es gar nichts mit Smart zu tun. Es ist ein ziemlich altes Modell. Es hat sehr viel mit dem Nutzer zu tun. Also die Idee ist, dass der Nutzer deutlich komfortabler mit seiner Umgebung ist, wenn er Einfluss nehmen kann. Also während wir in Bürogebäuden zum Beispiel, die starr sind und fix sind, wo ich nichts beeinflussen kann, 20 bis 26 Grad oder 22 bis 26 Grad Komforttemperatur habe und die Leute gerne ab so zwischen 23 und 24 es gut finden und sobald es irgendwie 22,5 ist oder 24,5 anfangen zu meckern, heißt adaptives Komfortmodell, dass wenn derjenige, der darin arbeitet, das Fenster öffnen kann, an der Heizung drehen kann, sich einen Sonnenschutz oder einen Blendschutz verstellen kann, er das total okay findet oder sie das total okay findet. Wenn wir auch mal 18 Grad haben im Winter, zieht man sich halt einen Pulli an. Oder wenn wir auch mal 28 Grad haben im Sommer. Das heißt, der Nutzer fühlt sich deutlich komfortabler, hat eine größere Komfort-Range, heißt es also, ja, eine Bandbreite an Komfort, wenn er direkt auf seine Umgebung Einfluss nehmen kann. Und das kommt uns sehr entgegen, weil wir ja unsere Gebäude dann gar nicht so hochtechnologisch ausstatten müssen, sondern ganz viele althergebrachte passive Strategien benutzen können und weniger Energie brauchen, also weniger fossile Energie benötigen, um die Gebäude zu klimatisieren.
Dann war unser Ansatz gar nicht so weit weg, nur die Schlussfolgerung war dann genau die falsche.
Genau, nicht das Gebäude passt sich an, sondern der Nutzer passt sich an. Ja, und zwar unbewusst.
Ein sehr schönes Fachwort, Anja. Und damit sind wir auch direkt schon in deiner Fachwelt. Wir möchten nochmal ansetzen an deiner Biografie und nochmal auf deine Promotion zu sprechen kommen und da jetzt aber inhaltlich reingehen. Und zwar war deine Promotion im Rahmen des Projekts Bauhaus 2050. Kannst du einmal kurz umreißen, worum es da geht, was die Idee des Projekts ist und was du dir im Speziellen angeguckt hast?
Nachdem ich mich ja ein paar Jahre mit Gebäuden beschäftigt habe, hatten wir irgendwann das Gefühl, es wäre gut, wenn das Gebäude auch mal die Nachbar links oder rechts anguckt. Also vielleicht auf ein Gebäude, das denkmalgeschützt ist, keine Photovoltaik, keine Solarthermie benutzen, aber das Gebäude daneben vielleicht. Und dann könnte man doch tauschen, quasi Energie gegen Komfort tauschen oder Abwärme tauschen oder so. Und daraus ist die Idee entstanden, ganze Quartiere anzuschauen oder auch ganze Stadtteile und nicht das Gebäude klimaneutral zu bilanzieren, also zu gucken, braucht dieses eine Gebäude jetzt so und so viel Energie und wo kommt die Energie her, ist die CO2-neutral, sondern gerade auch, wenn wir auf den Bestand gucken und denkmalgeschützte Gebäude, das zu kombinieren und zu sagen, in einem Stadtviertel gibt es beides. Es gibt sowohl denkmalgeschützte alte Gebäude als auch neue Gebäude und die können miteinander quasi handeln, sich austauschen, Synergien bilden. Und was im Bauhaus 2050 untersucht wurde, ist der Campus der Bauhaus-Universität in Weimar. Da haben wir nämlich Bildungsbauten und auch Verwaltungsbauten und wir haben ein eigenes Wärmenetz. Wir haben sogar drei Wärmenetze, also dass wir quasi diesen Energiehandel, nenne ich es jetzt mal, wir können Wärme austauschen miteinander und auch Strom, dass wir den quasi, wir hatten Voraussetzungen einfach gegeben, diesen Energiehandel anzugucken und auch die Gebäude anzuschauen. Wir haben sowohl neue Gebäude auf dem Campus, die nach 2000 gebaut wurden, als auch sehr alte. Zwei der Gebäude sind UNESCO-Weltkulturerbe, sind die Van de Velde-Bauten der Bauhaus-Universität. Also wenn man Bauhaus-Universität googelt, sieht man auf jedem Bild das Hauptgebäude der Bauhaus-Universität, UNESCO-Weltkulturerbe. Dass man das nicht außenrum komplett in Styrodur einpackt und verputzt, ist ja irgendwie auch klar. Also müssen wir uns andere Dinge einfallen lassen. Das haben wir angeschaut. Wir haben überlegt, wie kann man den ganzen Campus klimaneutral bekommen. Was kann ich am Energiesystem verändern? Wo kann ich erneuerbare Energien integrieren? Und was kann ich an den Gebäuden tun? Welche Gebäude können saniert werden? Und welche Gebäude werden vielleicht in den nächsten Jahren neu gebaut und könnten dann, wenn sie quasi als Plus-Energiegebäude gebaut werden, helfen, die Bestandsgebäude aufzufangen im Quartier?
In dem Zusammenhang hast du gerade das Wort Energiehandel benutzt, was erstmal so ein bisschen abstrakt daherkommt. Können wir das einmal konkret machen? Sprechen wir von Wärmeenergie, die wir zwischen Häusern tatsächlich austauschen können, und oder elektrischer Energie? Oder gibt es noch was anderes?
Wir sprechen tatsächlich von Wärmeenergie. Für den Campus der Bauhaus-Universität explizit Wärmeenergie. Man kann das aber auch für Strom tun. Wärmeenergie, das kennen wir alle. Wir kennen Fernwärmenetze in Städten, wo unsere Gebäude angeschlossen sind. Das ist nichts anderes. Nur in dem Fall gibt es einen Energieversorger, der einspeist, und ganz viele Konsumenten, die dem Netz Wärme entziehen, weil sie sie brauchen. An der Bauhaus-Universität ist das ähnlich. Es gibt sowohl Blockheizkraftwerke als auch Geothermiefelder, also Erdwärme, die genutzt wird. Dann gibt es Kreisläufe, so Nahwärmenetze auf verschiedenen Temperaturniveaus, je nachdem. Und es gibt eben dann mehrere Erzeuger, die verschiedene Wärme einspeisen. Und es gibt auch verschiedene Verbraucher. Und wir haben angeguckt, wenn ich den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen möchte, also wenn ich mehr Solarthermie aufs Dach legen möchte von neuen Gebäuden, wenn ich mehr Geothermiefelder in die Erde bringe. Wir haben gerade aktiv sehr viele Baumaßnahmen laufen an der Bauhaus-Universität. Es werden sehr viele Freianlagen angefasst, sehr viele Zwischenbereiche zwischen Gebäuden neu gestaltet. Und da ist es natürlich leichtest, da eben nochmal so ein paar Erdsonden in die Erde zu bohren, sage ich jetzt so. Ne? Alle, die es finanzieren, wissen sagen, ist nicht so leicht. Aber vom Aufwand her. Das haben wir angeschaut, sodass tatsächlich nicht nur Gebäude selbst, sondern manchmal auch der Freiraum Energie produziert für das Quartier, die Wärme einspeisen kann in die Nahwärmenetze, und andere Gebäude, die entziehen. Dann habe ich aber auch Gebäude, die produzieren eben mehr, als sie verbrauchen, die speisen dann ein. Dann habe ich Gebäude, die verbrauchen nur, zum Beispiel unsere Bestandsgebäude, die denkmalgeschützt sind, die sind reine Verbraucher. Und so muss ich mir das vorstellen.
Die sind, wenn ich da einmal dazwischen haken darf, und um auch das nochmal ganz klar zu sagen, die sind einzig und allein Verbraucher. Liegt das einfach daran, dass die Fenster vielleicht noch nicht so gut gedämmt sind, noch nicht doppelverglast sind? Solche Geschichten, also dass die einfach sehr viele, ich sage jetzt mal, Heizkosten einfach haben?
Da sie eben unter Denkmalschutz stehen, eben nicht endlos totsaniert werden können.
Selbst wenn wir sie sehr energieeffizient sanieren würden, wären sie immer noch Verbraucher, weil sie keine Energie produzieren. Gebäude werden erst zu Produzenten, oder manchmal heißt es dann auch Prosumenten, wenn sie sowohl produzieren als auch konsumieren, wenn sie erneuerbare Energie erzeugen, am Gebäude oder ums Gebäude. Auf dem Grundstück durch zum Beispiel Erdwärmesonden, durch Luftwärmepumpen, durch Solarthermie an der Fassade auf dem Dach oder auch durch Photovoltaik für Strom. Dann werden sie Produzenten. Und das brauchen wir viel mehr im Quartier, weil wir durch die zentrale Energieversorgung unsere Energieversorger ausgelagert haben aus dem Quartier. Die sitzen irgendwo am Stadtrand. Da sitzt meist die Wärmeversorgung und dann kriegen wir das alles schön sauber unter der Erde frei Haus geliefert mit einem Kanal, bekommen unsere Fernwärme, kriegen davon nichts mehr mit. Aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf erneuerbare Energien, müssen wir anfangen, wieder lokal im Quartier zu produzieren und auch zu speichern. Und damit müssten theoretisch eine ganze Menge mehr Produzenten im Stadtquartier verortet werden, als wir es jetzt sehen oder haben.
Du hattest auch gerade schon mal die Klimaneutralität ins Spiel gebracht. Und die Vorgabe der Bundesregierung war mal -80% CO2 bis 2050. Mittlerweile heißt es klimaneutral. Kann diese Rechnung überhaupt noch aufgehen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Als ich mit dem Projekt Bauhaus 2050 gestartet bin, haben wir geguckt, kriegen wir den Campus auf 80% CO2-Reduktion bis 2050. Dann hat sich inzwischen die Zielvorgabe geändert und wir mussten klimaneutral werden und haben für diesen spezifischen Campus festgestellt, das ist nicht so einfach. Wir haben alle möglichen Szenarien angeguckt. Wir haben die Gebäude, die man sanieren kann, saniert, simuliert. Das ist ja der Kern. Also wir können das ja nicht alles umsetzen und bauen und dann gucken, wo sind wir gelandet, sondern wir simulieren natürlich. Wir haben auch eine Nutzungsmischung simuliert. Also wenn wir jetzt in jedem Uni-Gebäude ein Wohngeschoss einführen würden, dann senkt sich der Gesamtenergiebedarf, weil wir im Prinzip unsere Energiezeiten nur verlagern. Also in einem Bürogebäude, Uni-Gebäude bin ich in der Regel von 8 bis 5 oder 6 und in einem Wohngebäude bin ich genau zu den anderen Zeiten, sodass ich nicht die Maximallast so hochfahren muss. Und damit reduziert es auch ein bisschen den Energiebedarf. Das haben wir angeschaut. Wir haben zusätzlich alle möglichen Geothermiefelder, die man noch aktivieren könnte, simuliert. Wir haben auf alle Dächer, die verfügbar wären, Solarthermie gelegt, teilweise auch an Südfassaden, was natürlich das Straßenbild, das Stadtbild massiv beeinflusst. All das haben wir miteinander kombiniert. Und wir haben einen Riesenvorteil gehabt. Die Bauhaus-Universität hat schon die Blockheizkraftwerke eingeführt, die also aus einer Energiequelle sowohl Wärme als auch Strom erzeugen gleichzeitig. Auch das hilft sehr auf dem Weg in die Klimaneutralität. Und dadurch kamen wir auf eine ordentliche Reduktion. Haben aber festgestellt, dass selbst wenn wir das Erdgas, mit dem die Blockheizkraftwerke im Moment laufen, durch Biogas ersetzen würden und all diese anderen Maßnahmen durchführen, also unsere Gebäude energieeffizient sanieren, umnutzen würden, Mischnutzung einführen und wenn wir alle Neubauten, die noch kommen auf dem Campus, als Plus-Energiegebäude ausführen, das heißt, sie produzieren mehr Energie, als sie verbrauchen, kommen wir trotzdem noch nicht mal nahe den 80%, die wir brauchen. Dann haben wir probiert, wenn wir das Erdgas durch Biogas ersetzen, das ist ja ein nachhaltiger Rohstoff, ist nachhaltige Energiequelle, dann kommen wir nahe den 80%, aber nicht weiter. Das heißt, in einem Bestandsquartier ist es quasi unmöglich, mit einer gemischten Nutzungsstruktur, mit Bestandsgebäuden klimaneutral zu werden, wenn wir den Denkmalschutz berücksichtigen. Und der ist aber sehr wichtig für die Baukultur, der steht nicht in Frage. Die einzige Möglichkeit, die wir gefunden haben, überhaupt nahe null CO2 zu kommen, war die Blockheizkraftwerke mit Holz zu versorgen. Jetzt wissen wir alle, was in den letzten Jahren passiert ist, in den letzten 2 Jahren eigentlich. Die Holzpreise sind durch die Decke gegangen, wir haben eine Holzknappheit auf dem Markt. Es wird gerade wieder besser, aber es kann nicht die Lösung sein.
Dann liegt ja der Blick in die Politik nahe, denn die Fridays for Future-Bewegung wurde jetzt in den letzten Jahren ja gegründet, vorangetrieben und immer mehr junge Leute machen sich Gedanken um den Klimaschutz. Und du hast ja jetzt auch schon auf vielen Stationen Forschung und Lehre betrieben. Und dieses Hinterfragen oder zu gucken, was man besser machen könnte, findest du, das ist etwas, was die junge Generation mehr mitbringt?
Ja, definitiv. Und dafür bin ich sehr dankbar. Es gibt so eine, oder es gab in den letzten Jahren so eine Art Bildungskonsum in den Hochschulen. Da saßen alle da, haben gewartet, dass man Wissen über den Tisch schiebt und haben konsumiert. Und das ist eine Haltung, die ich sehr schwierig finde. Es fällt mir deutlich leichter, mit Studierenden umzugehen, die sehr viel hinterfragen. Die versuchen, hinter die Kulissen zu gucken, die versuchen, Querverbindungen zu knüpfen, Wechselwirkungen aufzudecken, auch mal zu fragen, ja, aber wenn wir jetzt alle Holzbau machen sollen, wo kommt denn das Holz dafür her? Das finde ich sehr angenehm. Ich bin gerne im Dialog mit den Studierenden, muss ich gestehen, und finde, dass das immer sehr die Lehrveranstaltung auch bereichert. Es könnte noch ein bisschen mehr sein. Tatsächlich ein Aufruf an alle Studierenden, hinterfragen Sie doch mehr, weil es zum großen Teil Wissen auf den Tisch bringt, das tagesaktuell ist, das diskutiert werden muss und das natürlich auch einfach kritische Meinungen auf den Tisch ruft.
Ein Aspekt dieses kritischen Hinterfragens ist sicherlich auch die Frage danach, ob wir in unseren Häusern immer mehr Hightech überhaupt brauchen. Und ich glaube, da sagst du sehr klar nein. Und da ist das Stichwort passive Strategien. Kannst du uns da einmal mitnehmen, was damit gemeint ist und wie viel wir auch einfach durch vielleicht Tageslicht erreichen können und andere Dinge?
Also das sind sehr alte Strategien, die im traditionellen Bauen sehr viel angewandt wurden. Wenn man in verschiedene Klimazonen guckt und guckt, wie hat man da vor der unendlich verfügbaren Energie, vermeintlich unendlich verfügbaren Energie gebaut, wie sahen Gebäude aus, was hatten sie für Dachüberstände, was hatten sie für Höhen, waren sie aufgeständert oder standen sie auf dem Boden, waren sie vielleicht sogar in die Erde eingegraben. All diese Strategien sind passive Strategien, weil sie den Komfort im Innenraum erhöhen, ohne dass ich Energie zuführen muss. Und das ist was, was eigentlich eine Kernkompetenz von Architekten ist, dieses Wissen anzuwenden und auch ganz bewusst damit den Energiebedarf zu senken. Das ist was, was ich lehre, auch in meinen Kursen. Wir haben inzwischen das Tool der Simulation, das es uns ermöglicht, die Effekte vorher zu sehen, bevor es gebaut ist, und uns anzugucken, wie verändert sich die Innenraumtemperatur, wenn ich verschiedene Sachen ausprobiere. Wenn ich mein Gebäude in die Erde stecke, zur Hälfte oder ganz. Wenn ich mein Gebäude erhöhe, doppelt so hoch mache und einführe, dass ich vielleicht so eine Art Kaminlüftung habe. Also ich kann im unteren Bereich Frischluft quasi ins Gebäude bekommen. Und wenn sie aufsteigt, weil sie warm wird, dann zieht sie oben wieder ab. Und ich habe immer eine natürliche Durchlüftung. Oder wir kennen das gerade aus dem norddeutschen Raum, Wintergärten, Terrassen, verglaste Vorbereiche, die die Sonnenenergie einfangen, die Wärme, die von der Sonne kommt, gerade im Frühjahr und im Herbst. Und ich habe diesen Vorraum dann so ein bisschen, der ist so ein bisschen heimeliger, ne? Der ist ein bisschen wärmer als üblich. Die Sonne scheint da rein, das ist ganz angenehm, auch wenn es vielleicht kühler ist als im Innenraum. Aber wir nutzen diese Dinge eigentlich schon sehr lange. Und das ist was, was Architekten sehr gut in der Entwurfsphase anwenden können und einfließen lassen können.
So zum Abschluss dieser Sendung, liebe Anja, wollen wir uns auch hier jetzt wieder fragen, was kann denn eigentlich jeder Einzelne dazu beitragen? Jetzt beschäftigst du dich eben professionell damit, wie Gebäude, eben besonders Bestandsgebäude, klimaneutral leer werden können, muss man vielleicht dazu sagen. Und wir haben jetzt ganz viele verschiedene Fachbegriffe kennengelernt, nicht nur das Fachwort des Tages, sondern eben haben wir eben auch schon über Solarthermie gesprochen, über passive Strategien, über alles Mögliche. Gibt es was, was jeder Einzelne tun kann? Klar, es kann sich nicht jeder Solar aufs Dach packen.
Richtig. Und wir haben ja wahnsinnig viele Mieter auch in Deutschland, das darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass jeder ein Gebäude besitzt und im Gebäude was tun kann. Ja, ich finde trotzdem, jeder Mensch kann was tun. Und ich finde, wir tun erstaunlich viel, auch schon im persönlichen Bereich. Diese ganze Kultur des Verzichtens, der Suffizienz, der wie viel brauche ich wirklich, des Tauschens. Wir tauschen Kleidung, wir tauschen Autos, wir tauschen Fähigkeiten, wir tauschen Handwerke, diese ganzen Tauschplattformen, die alle existieren und Gebrauchtplattformen, die es gibt, sind ja ein Zeichen dafür, dass wir einem gesellschaftlichen Wandel unterliegen. Und es hat ja auch gezeigt, dass wir jetzt eine neue Bundesregierung haben, die anders gewählt wurde als noch die vorher. Es geht nicht mehr um Maximierung des eigenen Wohlstands und Wachstum, sondern es geht jetzt um gemeinsame Ziele und Gemeinwohl. Und das spiegelt sich im Bauen ganz stark wider, aber eben auch in allen anderen Bereichen. Es finden sich überall immer mehr Mitstreiter, immer mehr Leute, die auch sagen, ich kaufe lieber 3 Eier weniger, wenn das Ei beim Bauern mehr kostet, aber dafür sind sie eben vom Bauern um die Ecke, diese Dinge. Ich glaube, wir sind da auf einem wirklich guten Weg.
Ein sehr, sehr schönes Abschlussplädoyer für Nachhaltigkeit. Liebe Anja, wir danken dir, dass du heute bei uns warst, für eine sehr, sehr spannende Folge.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, liebe Anja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jadehochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jadehochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.